Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 29. Dezember 2021 auf unserer Expedition ins Herz des Mythos Zauberberg in Davos, in den Bündner Bergen. Wir widmen diese letzte Woche des ablaufenden Jahres, das Fin de siècle, nicht gerade, aber das Fin de l'année, widmen wir dem großen Schriftsteller Thomas Mann und seinem Jahrhundert, vielleicht sogar Jahrtausendwerk, der Zauberberg, in dem ja auch die Schweiz, in dem Davos verewigt wird. Und gestern haben wir Ihnen die Prachtskulisse des Berghotels Schatzalp gezeigt. Wir sind eingetaucht in die Welt der Mikroben und der Bazillen, aber auch der kulturellen Sublimierung einer Krankheit, die auf merkwürdigen, verschlungenen Pfaden auch großartige Kunstwerke inspiriert hat. Und jetzt, heute, sitzen wir hier an einer sehr symbolträchtigen Stätte, nämlich am Thomas-Mann-Weg. Und eben Thomas Mann, der große Schriftsteller, hat diesen Berg, hat diesen Ort, hat auch die Schweiz mitgeprägt. Und ich bin sehr glücklich, dass neben mir sitzt Professor Christoph Mörgeli, mein Kollege, Medizinhistoriker und auch großer Thomas-Mann-Experte. Ich bin ganz begeistert und überrascht, wie kenntnisreich und umfassend gebildet Christoph ist. Und du wirst auch heute wieder aus dem Vollen schöpfen können, denn wir sprechen über Thomas Mann, wir sprechen über den Schriftsteller, über die Vorgeschichte des Zauberbergs. Wir sprechen aber auch darüber, was den Schriftsteller mit der Schweiz verbunden hat und auch mit der Weltwoche, meine Damen und Herren. Da gibt es alles faszinierende Bezugspunkte. Herzlich willkommen zuerst einmal Christoph Mörgeli und gleich die allererste Frage: Was ist das Faszinierende an Thomas Mann? Warum und wie bist du auf Thomas Mann gekommen und was begeistert dich persönlich an diesem Schriftsteller?
Wer beginnt zu lesen, der kommt nicht mehr los und der liest ein Leben lang Thomas Mann. Und
wann hast du das erste Thomas Mann Buch gelesen? Ich weiß von dir, du hast, als wir noch Comics verschlungen haben und ins Kino gegangen sind, hast du schon die Werke der schweizerischen Geschichte auswendig gelernt. Tschechow, die russische Weltliteratur. Wir wussten noch gar nicht, wie man das Wort Literatur ausspricht. Wann bist du auf Thomas Mann gekommen? Mit 8 Jahren oder schon im Vorkindergartenzeitalter?
Leider gar nicht. Nein, als Gymnasiast hatte man das natürlich auch als Pflichtlektüre, aber es war dann eben mehr als Pflicht. Es wurde wirklich zur Kür und es ist eine Lebenshilfe in jedem Lebensalter.
Was war das erste Buch, das du gelesen hast? Wir haben Tod in Venedig gelesen im Gimmi. Das war jetzt nicht der ganz optimale Start für uns, dieses etwas todessehnsüchtige Opus, wir da als vitale 16- und 17-Jährige. Was war deine erste Begegnung mit Thomas Mann, dem Schriftsteller?
Es war Tonio Kröger und es war dann die Diskussion, die unser Lehrer in geschickter Weise mit uns geführt hat, über Künstlertum und Bürgertum und die Gräben, die sich dazwischen auftun.
Und was ist für dich persönlich das Bedeutendste an Thomas Mann? Was zeichnet diesen Schriftsteller aus? Was ist die Magie dieses Schriftstellers?
Die Magie ist natürlich seine Sprachzauberei. Jeder Satz ist für sich ein Kunstwerk und nichts an ihm ist gewöhnlich in der Art, wie er sich ausdrückt. Dann ist es natürlich seine Ironie, seine überlegene Art, manche deuten es als Kälte, wie er den Dingen gegenübersteht, und seine unglaubliche Beobachtungsgabe der Menschen und ihrer Psychologie.
Was ist das bedeutendste Werk von Thomas Mann aus deiner Sicht?
Ich persönlich habe die Buddenbrooks fast noch etwas lieber als den Zauberberg, aber da gibt es andere Ansichten, die finden den Zauberberg doch noch reifer. Buddenbrooks ist natürlich ein absolutes Frühwerk, aber in seiner Art vollendet.
Wenn wir Thomas Mann einordnen im Pantheon des Abendlandes, in der westlichen Kultur von Aristoteles, Platon, über die griechischen Tragöden bis heute, wo muss man Thomas Mann ansiedeln? Wofür steht dieser Thomas Mann?
Thomas Mann wusste, wer er war, er wusste, was er konnte, er hat sich auf eine Stufe mit Goethe gestellt und das ist nicht ganz falsch, das hat niemand geringer als der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky festgehalten und ich glaube, er hat recht.
Wir kommen jetzt langsam, ich stehe da immer wieder ehrfürchtig gebannt vor den unvorbereiteten Ausführungen von Christoph Mögel. Wir haben hier keinen Teleprompter, wir haben hier nicht irgendein Manuskript, meine Damen und Herren. Thomas Mann, Zauberberg. Wir müssen da in die Zeit zurückblenden. Das sind die Zehnerjahre des letzten Jahrhunderts. Da hat er angefangen, 12, 13, glaube ich, erste Notizen. Du wirst uns das gleich hier darlegen können. Zu diesem Zeitpunkt war Thomas Mann bereits eine Weltberühmtheit. Er hat das Buch Buddenbrooks, bereits angesprochen, geschrieben, diesen gesellschaftlichen Niedergangsroman einer Lübecker Kaufmannsfamilie, glaube ich mit 25 oder so etwas hat er das geschrieben, mit großer Lebensklugheit und Lebensweisheit. Dann aber stockte das Ganze. Der Superstar drohte fahrenweise als Eintagsfliege irgendwo in den Regalen zu landen. Was war los? Hatte Thomas Mann eine Art vorgezogene Midlife-Crisis, bevor er den Zauberberg geschrieben hat? Eine Kreativität, eine Schreibladehemmung?
Er hätte natürlich sein Leben lang Bücher wie Buddenbrooks schreiben können und die Leute hätten es gekauft und gelesen und wahrscheinlich auch positiv gewürdigt. Aber Thomas Mann war ein Künstler. Er wollte nicht immer dasselbe machen. Er wollte immer wieder etwas Neues machen und hat das auch getan. Bis zu allerletzt, bis zu den Bekenntnissen des Hochstaplers Felix Krull, immer wieder einen faszinierenden Neuanfang. Er hat sich immer wieder neu erfunden. Aber tatsächlich nach dem Buddenbrooks kam er in eine Art Schaffenskrise. Ein zweiter großer Roman dieser Bedeutung ist ihm nicht gelungen. Er hat Erzählungen gemacht, es ist immerhin Tonio Kröger entstanden, Der Tod in Venedig ist entstanden, das märchenartige Romanbuch oder ja die Novelle, je nachdem wie man das sieht, Königliche Hoheit. Aber all das wurde nicht besonders ernst genommen und er selber konnte es auch nicht ernst nehmen.
Interessant, bevor wir dann auf diesen Zauberberg kommen, ich nehme da mal etwas vorweg. Es ist, glaube ich, dem Thomas Mann etwas ähnlich gegangen wie seinem Protagonisten Hans Castorp, der nur für 3 Wochen auf den Zauberberg gehen wollte, dann aber 7 Jahre hier blieb. Und Thomas Mann wollte, glaube ich, nur etwas Kurzes, Humoristisches schreiben und hat dann diesen Gewaltsroman hingelegt. Es kommt dann jeweils anders, als man denkt. Aber ein wichtiger Wegpunkt, ein Element in seinem Leben, ein Meilenstein in seinem Leben war ein Buch, das er geschrieben hat vor dem Zauberberg, das in dieser Zeit aber ihn beherrschte, der Stoff, nämlich die Bekenntnisse eines Unpolitischen. Und dort sehen wir ja Christoph die Auseinandersetzung mit seinem Bruder Heinrich Mann, dem linken, wenn man so will, Literaten, sehr berühmt zu seiner Zeit, und Thomas Mann da eben in den 10er Jahren, Erster Weltkrieg, plötzlich in den Pfaden, auf den Pfaden eines Ultranationalisten. Wie muss man, bevor wir jetzt in den Zauberberg kommen, diese Bekenntnisse eines Unpolitischen, die hochpolitisch waren, einordnen ins Oeuvre?
Ja, aber letztlich war doch nicht alles ganz so politisch. Also Kunst ist eben schon auch drin in diesem Buch. Man wird es vielleicht in 10, in 50 Jahren etwas positiver würdigen als natürlich dann direkt nach dem Ersten Weltkrieg. Thomas Mann war, das ist eine Tatsache, politisch ins Unrecht versetzt. Die von ihm geschätzte Monarchie, die aristokratische Welt, die übrigens für die Künstler gar nicht so schlecht war. Kaiser Wilhelm hat die Künste wenigstens nicht behindert. Es ist einiges gelaufen in dieser Beziehung. Aber diese Welt ist untergegangen und sein Verhasster, damals in der Phase verhasste Bruder Heinrich, hatte recht mit seinem Bekenntnis zu Pazifismus, Demokratie und eben einer Friedensordnung, der möglichst auf europäischer Ebene wollte.
War Thomas Mann damals, was man heute einen Rechten bezeichnen würde, ein Patriot, ein vielleicht sogar Hurra-Patriot, allenfalls ein Nationalist? Wie muss man den Thomas Mann, der Bekenntnisse eines Unpolitischen werden, dann aber auch, wir kommen noch drauf, im Kontrast an den Zauberberg. Aber wo steht dieser Mann politisch bei den unpolitischen Bekenntnissen?
Hurra-Patriot ist er eine gewisse Phase August 1914, wie viele andere, von denen man es nicht erwartet hätte. Er beginnt dann aber doch nachzudenken und will aber seine Position rechtfertigen. Und seine Position ist nicht die des Bruders. Es kommt jetzt zum großen Zwist, auch wenn in den Bekenntnissen eines Unpolitischen dieser Bruder nie namentlich genannt wird, so wird er umso häufiger zitiert und jedermann wusste, das ist eine große Auseinandersetzung. Und dann, nach den Ereignissen der Revolution 1918 und der beginnenden Weimarer Demokratie, beginnt sich Thomas Mann um zu besinnen und bekennt sich dann etwa 1923 vorbehaltlos zur neuen Staatsform.
War der Zauberberg, dieses Buch über diese schwindsüchtige Tuberkulosezeit, das haben wir gestern geschildert, in der auch diese alte Welt, diese aristokratische Welt im Bobschlitten bei Nacht zu Grabe getragen wurde, war dieser Zauberberg auch eine Art politische Therapie für Thomas Mann?
Ich würde schon meinen, es ist die Überwindung der Bekenntnisse eines Unpolitischen, es ist eben die Weiterführung, seine Sicht öffnet sich und es ist in diesem Sinne sicher auch neben dem kulturellen Aspekt eine politische Befreiung.
Und Sie sehen, meine Damen und Herren, nur damit Sie wissen, wovon wir reden, da die beiden Bücher hier, sie liegen natürlich in Griffnähe. Eine alte DDR-Ausgabe habe ich hier noch vom Zauberberg und dann die Kommentare im S. Fischer Verlag, Thomas Mann, der Zauberberg. Ja, Christoph, jetzt musst du erzählen, wie ist es eigentlich genau zu diesem Zauberberg gekommen? Warum ist dieser Roman entstanden und wie ich von dir, glaube ich, gelernt habe, gab es da auch ein bisschen Copyright-Issues. Der Thomas Mann hat sich da ja irgendwo auch bedient. Wie ist das genau zu diesem Roman gekommen?
Ja, also Originalität war nie seine größte Absicht, übrigens auch nicht von Bertolt Brecht, die haben hemmungslos gestohlen, was sie stehlen konnten. Aber sie haben es eben natürlich künstlerisch verfremdet und verarbeitet. In Zauberberg steckt sehr viel Katja Mann. Sie hat ihrem Mann Briefe geschrieben, hat Leute beschrieben. Leider sind die Briefe im Krieg verbrannt, genauso wie das Originalmanuskript. Wir wissen also nicht, was Katja geschrieben hat. Feministische Literaturwissenschaftlerinnen würden hier sicher fündig und sagen, ja, aber halt, wieso steht nur der Mann da? Also ich bin überzeugt, dass Katja hier ganz, ganz wesentlich bei der Charakteristik der Persönlichkeiten mitgewirkt hat. Thomas Mann war nämlich nur 3 Wochen hier im Jahr 1912, ist später nochmals für einige Tage gekommen, 1921, hat in Zürich noch die Klinik besucht, auch in München, hat sich in die Medizin eingearbeitet, in die Röntgentechnik, in die Möglichkeiten der Diagnose, wie es sie damals gab. Er hat sich also wirklich interessiert, aber das Ganze ist langwierig geworden. Es ist ihm unter den Händen zu einem 1000-Seiter entglitten.
Also eben, es ist ihm ein bisschen so gegangen wie seinem Protagonisten Castorp, der einen kurzen Abstecher plante und dann kam er nicht wieder los. Wir werden ja über den Inhalt des Buches und seine tiefschichtigen und vielschichtigen Bedeutungen in unserer morgigen Sendung sprechen. Wie ist das Buch aufgenommen, als es herausgekommen ist? War es ein sofortiger Erfolg? Haben die Zeitgenossen erkannt, dass hier ein Geniestreich abgeliefert wurde?
Die meisten haben gemerkt, dass es ein sehr bedeutendes Buch ist. Es wurde auch sehr rasch übersetzt in fast alle Kultursprachen. Also man hat natürlich das und dieses gemäkelt, gesagt, aber das ist ja nicht der alte Mann und er hätte das noch und jenes noch tun können. Aber selbst massive Kritiker haben eingestanden, es ist ein Roman mit Weltruf und er wird so schnell nicht vergehen. Einzig die Davoser Tuberkuloseärzte waren nicht erfreut. Die haben in medizinische Fachzeitschriften geschrieben, das sei ein trübes Destillat aus einer trüben Zeit und hätte nicht mit der Realität zu tun. Thomas Mann hat ihnen sehr selbstbewusst geantwortet, ich werde medizinische Doktortitel einheimsen dafür, und er hatte recht.
Interessant ist ja, dass er auch die Geschäftstüchtigkeit dieser Mediziner in seinem Roman künstlerisch gestaltet hat. Also man ist quasi gesund in die Klinik gekommen, aber es hat sich immer ein Arzt gefunden, dem einfach eine Krankheit aufschwatzen konnte. Also die Geschäftstüchtigkeit dieser Mediziner muss ähnlich ausgeprägt gewesen sein wie ihr medizinischer Sachverstand.
Natürlich, und nicht nur der Mediziner, auch der Besitzer dieser Anstalten, das war ja nicht unbedingt immer in Personalunion. Also Thomas Mann sagt, der Chefarzt Jessen hätte ihn untersucht, weil er eine kleine Erkältung bekam bei der Liegekur und hätte profitlich lächelnd eine feuchte Stelle entdeckt. Wir müssen auch etwas lächeln, eine feuchte Stelle in der Lunge. Wir stellen uns vor, dass einiges feucht ist in unserem Körper. Und sein Arzt in München hat gesagt, komm sofort zurück in Davos, findet jeder Arzt irgendwo eine feuchte Stelle.
In meiner wunderbaren DDR-Ausgabe hier auf dem Tisch, Thomas Mann, noch leicht etwas überschattet da von der Zuckerdose, da war auf dem Klappentext ein Ausschnitt aus einem Aufsatz des Philosophen Georg Lukács und der hat den Zauberberg als eine Parabel auf die Krankheit des Kapitalismus gedeutet. Natürlich, jede Zivilisation betrachtet die Literatur als Rorschach-Test. Man deutet hinein, was man sehen möchte. Also die DDR-Geisteselite hat das als antikapitalistischen Roman gedeutet. Vielleicht ganz kurz, was ist die wesentliche Botschaft dieses Buchs in einem Satz zusammengefasst? Denn morgen werden wir noch mehr Zeit haben, darüber zu sprechen.
Was ich in diesem Buch lese und nicht nur in diesem Buch, im Gesamtwerk von Thomas Mann. Ein Mensch kann sich sein Leben bis ins Detail organisieren, alles strukturieren, alles ist vorgeplant, die ganze Laufbahn, Karriere für Karriere. Und dann passiert irgendetwas. Sei es, dass die Liebe einschlägt, sei es sonst irgendein katastrophales Ereignis und der ganze Kunstbau, dieser Fuchsbau mit all diesen raffinierten Gängen stürzt in sich zusammen. Und das ist auch bei Hans Castorp ein Stück weit der Fall. Seine Laufbahn liegt vor ihm, er wird Schiffsbauingenieur, alles ist geplant, er hat keine materiellen Sorgen, seine Eltern sind zwar früh gestorben, aber er hat eine lebenslange Rente auf sicher und er wird seinen Weg gehen und dann bleibt er hier hängen, 7 Jahre lang.
Ich muss dich eben bremsen, sonst, das ist natürlich, wir müssen morgen auch noch in unserer Sendung dieses faszinierende Panorama durchschreiten. Thomas Mann, nach dem Zauberberg ein Schriftsteller auf der Höhe seines Ruhms, kann man sagen. Weitere Werke sind gekommen, für mich sehr bedeutsam, Dr. Faustus, eine Auseinandersetzung mit dem Höllensturz Deutschlands ins Nazireich. Thomas Mann dann in der Schweiz, bitte kurz, wir müssen hier auf das, wir die Zeit einhalten können. Was kann man sagen zum Verhältnis von Thomas Mann zur Schweiz?
Ja, neben seinem Davos-Aufenthalten hat er immer wieder gelesen in der Schweiz. In den 20er Jahren war das sehr erwünscht bei der Inflation. Da hat er harte Schweizer Franken. Das war natürlich durchaus im Sinne auch des Überlebens der großen Familie. Er hat die Schweiz geschätzt. Er hat die Schweizer Staatsform sehr geschätzt. Und er ist dann von einem Aufenthalt in Arosa 1933 nicht ins nationalsozialistische Deutschland zurückgekehrt, auch auf Drängen seiner Kinder. Er hat sich niedergelassen in Küsnacht. 1938, nach dem Anschluss von Österreich, fand er es auch in der Schweiz nicht mehr sicher, ist dann in die Vereinigten Staaten gegangen. Aber dort, nach dem Krieg, als McCarthy kam, jeder des Kommunismus verdächtigt war, auch Thomas Mann, fühlte er sich da nicht mehr wohl, wollte aber auch nicht nach Deutschland zurückkehren, sondern dachte, in der Schweiz fühle ich mich am wohlsten, ist 1952 in die Schweiz gekommen, zuerst nach Erlenbach und dann hat er sich 1954 in Kilchberg niedergelassen.
Und in Kilchberg wohnte ein Mann bis zu seinem Tod, der auch mit der Weltwoche stark verbunden war, nämlich Golomann, der, glaube ich, jüngste Sohn, ist das richtig? Oder nicht der jüngste, aber ein Sohn von Thomas Mann, der den Weg des Historikers beschritten hat. Thomas Golomann in den 50er Jahren ein Leitartikelautor für die Weltwoche und der damalige Chefredaktor der Weltwoche und auch der Gründer zusammen mit Manuel Gasser, Karl von Schumacher, Er schätzte Golomann, sperrte sich allerdings dagegen, ihn zum Chefredaktor zu bestellen, er dann als Herausgeber Schumacher. Und zwar lautet die Begründung, Golomann schreibe zu hoch für das Schweizer Publikum und auch seine Begeisterung für den politischen Einigungsprozess Europas widerspreche da etwas den schweizerischen Neigungen. Wenn ich heutige Historiker betrachte, muss ich sagen, war Golomann ein großartiger Literat, der sehr verständlich geschrieben hat, aber nach den Maßstäben der damaligen Zeit, wo eben auch der Chefredaktor der Weltwoche gesagt hat, nein, das muss noch verständlicher sein, wurde Golomann des Akademismus verdächtigt, aber ein großartiger Mann. Und auch Weltwoche-Kollegen, zum Beispiel Stefan Barmettler, der heute die Handelszeitung leitet, Stefan Barmettler hat, ich glaube, im Auftrag der Weltwoche Golomann noch besucht in Kilchberg und mit ihm ein großes Interview gemacht. Ich selber bin durch die Geschichte der Deutschen im 19. und 20. Jahrhundert auf Golomann gekommen, auch seine große Wallenstein-Geschichte, ein Riesenfragment, das aber irgendwie ja auch stofflich an den Zauberberg herankommt. Aber nicht ich bin hier die Person, sondern Christoph Mörgli, Golomann, der Stammhalter, wenn man so will, der Statthalter dann von Thomas Mann in der Schweiz. Keine einfache Beziehung zum Vater.
Gar keine einfache Beziehung. Familiär war ja die Familie Mann nicht das Gelbe vom Ei. Man könnte sagen, es war eine Familienkatastrophe. Ist vielleicht auch wieder etwas drastisch ausgedrückt, aber es war sicher kein durchgehender Erfolg, wie die Kinder hier erzogen, gehalten wurden.
Ganz dazwischen gefragt, war Thomas Mann ein Rabenvater, ein schlechter Vater?
Ich glaube, er war stellenweise wirklich ein schlechter Vater, und zwar seine unglaubliche Ungerechtigkeit gegenüber den Kindern. Also er hat gesagt, ich gönne, wem ich gönne. Und die einen Kinder waren seine Lieblingskinder und die anderen Kinder waren wirklich Rabenkinder. Und das kommt eben in den Tagebüchern zum Ausdruck, und das muss sehr schmerzlich für Golomann gewesen sein, dass er eben zu den Rabenkindern gehörte, weil er nicht so hübsch war wie die anderen, nicht so einnehmend, nicht so charmant. Das hat sich dann geändert. Thomas Mann hat das schriftstellerische, historische Werk von Golo geschätzt. Er hat vor allem seinen Mut geschätzt. Golo Mann hat seinen Onkel Heinrich über die Pyrenäen geführt, in gefährlichster Zeit, in das Exil. Und das hat Thomas Mann dann schon erkannt, was er an seinem Sohn hat.
Inwiefern hat die, ich weiß gar nicht, ob das eine Tatsache ist oder nicht, inwiefern hat eigentlich die Homosexualität oder Bisexualität von Thomas Mann das Familienleben überschattet? Seine Frau Katja aus bedeutender, sehr reicher Familie, Thomas Mann, dieser Vater im Stile eines großbürgerlichen Hausherrn, eines Patrons, eines Senators, aber dann immer wieder diese heimlichen Obsessionen und Leidenschaften. War diese homoerotische Neigung auch eine Belastung für die Familie Mann oder allenfalls das Gegenteil? Quasi machte das diese Familie zu einer Bohème-Familie der Avantgarde gewissermaßen, also nicht ganz so bürgerlich, streng und stier, wie man sich das zuweilen vorstellt?
Thomas Mann hat sich ja eine Verfassung gegeben mit seiner Ehe, wie er das sagte. Es hatte also weniger mit seinen Emotionen zu tun, aber er hat seine Homosexualität in dem Sinn nicht massivst ausgelebt. Auch später galt er als vorbildlicher Familienvater, der gut für seine Familie sorgt. Es war damals nicht ein Thema, dass er jetzt groß homosexuell ist. Das wurde dann erst später durch die Tagebücher und andere Zeugnisse in dem Maß bekannt, wie wir das heute wissen.
Zurück zu Golomann und Thomas Mann. Was kann man zu Golomann und der Schweiz sagen? Auch er lebenslang dann am Schluss bei uns ansässig.
Golomann war dann in Kilchberg ansässig, im Elternhaus. Er ist Schweizer Bürger geworden, was übrigens Thomas Mann verwehrt blieb. Das ist ein Schandfleck, finde ich, für die Schweiz, dass er 1938 die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft annehmen musste und auch in den 50er Jahren niemals Schweizer wurde. Wenn wir sehen, was wir heute so einbürgern, hat man hier wahrscheinlich nicht das richtige Maß gefunden.
Letzte Frage in unserem Schwerpunkt zu Thomas Mann in der heutigen Ausgabe unserer Expeditionen auf den Zauberberg. Wie wird Thomas Mann in Erinnerung bleiben? Was ist vielleicht auch für dich persönlich, wenn du hier die historische Formel schnitzen müsstest, hoch über Davos auf 1800 Metern über Meer, wie wird Thomas Mann in Erinnerung bleiben und auch für dich in Erinnerung bleiben?
Er wird bleiben. Sein Werk ist ein Monument. Wenn einem das eine nicht gefällt, dann wird einem das andere oder alle anderen gefallen. Er ist so vielfältig und er hat einfach so geschrieben, dass es eben die Zeit überdauert. Es ist im Gegensatz zu seinem Bruder Heinrich, der zeitweise viel mehr gefeiert wurde, in der Zeit der DDR zum Beispiel, politisch, oder in der Weimarer Republik stand er auch von Anfang an auf der richtigen Seite. Aber Heinrich Mann ist über weite Strecken vergessen. Thomas Mann ganz anders, da ist jedes Werk heute noch bemerkenswert.
Wer ist der Thomas Mann von heute? Wer ist von seinem Rang, von seiner Fähigkeit, von seinem Oeuvre der lebenden Schriftsteller vergleichbar mit Thomas Mann? Vielleicht auch ein angelsächsischer. Mir kommt in den Sinn, wenn ich an Thomas Mann denke und die Gegenwartsliteratur, dann denke ich an einen John Updike in den USA oder an den mir inhaltlich und auch sprachlich, literarisch näherstehenden Philip Roth. Wer ist der Thomas Mann der Jetztzeit?
Ich wäre ja kein Thomas Mann-Fan, wenn ich einen finden würde. Es ist klar, dass für mich dieser Schriftsteller exzeptionell da steht. Also ich sehe jetzt vielleicht in der amerikanischen Literatur, wäre es denkbar, die kenne ich zu wenig, aber ich sehe in der deutschsprachigen Literatur bei weitem niemand, der so schreiben kann, so schreiben möchte, ebenso schreiben wird. Und will, es wird wahrscheinlich so bleiben. Ich sehe da nicht eine große Vision.
Thomas Mann, ein Monument der Einzigartigkeit. Und mit diesem nicht abgesprochenen Schlusswort haben wir natürlich auch die perfekte Rechtfertigung für unsere Sendeserie hier. Denn es gibt nur einen Thomas Mann und deshalb lohnt eben immer noch die Beschäftigung mit ihm. Und heute haben wir ein bisschen länger gesendet. Ich bitte diese Zeit da zu verzeihen, aber der Stoff ist so umfassend, so groß und ich danke Ihnen, dass Sie uns bis hierher gefolgt sind. Seien Sie auch morgen dabei bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Da beschäftigen wir uns dann eingehend mit dem titelgebenden Meisterwerk der Zauberberg, was alles in diesem Roman drinsteckt. Christoph, ganz herzlichen Dank und Ihnen, meine Damen und Herren, wünschen wir einen wunderschönen Tag. Bis morgen.